Ja, vielen herzlichen Dank für die überaus freundliche Begrüßung. Ich freue mich, jedes Mal hier sein zu dürfen. Ist gar nicht so lange her. Im Juni hatten wir ja den Malachi-Jugendtag hier. Das war eine ganz feine Sache, muss ich sagen. Und ja, ich freue mich, heute Nachmittag mit euch Gemeinschaft zu haben. Nicht über dem Wort, nicht neben dem Wort, sondern darunter. Unter Gottes Wort. Und das ist immer ganz wichtig zu betonen. Es steht immer über uns. Es ist immer unsere übergeordnete Instanz. Also alles das, was wir leben wollen, wollen wir ableiten aus der Heiligen Schrift. Und das Thema, was mir gestellt ist, oder was ihr euch ausgesucht habt, oder was dran ist, so kann man es auch sagen, ist ein doch nicht einfaches Thema, aber es ist ein Bereich, der uns alle betrifft. Die Frage Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Und ich muss gestehen, mich hat dieses Thema sehr beschäftigt, weil es mich selbst betrifft, wie wahrscheinlich jeden von euch, aber auch, weil ich sehr gute Bücher mir dafür besorgt habe, weil wir auch im Rahmen der Bibelschule da sehr viel lesen mussten, besonders aus diesem ganzen Seelsorgebereich, wo auch da Menschenfurcht mit eine wesentliche Rolle spielt, habe ich mich sehr lange damit beschäftigen dürfen. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, wie breit gefächert das Thema eigentlich ist. Deswegen hatte ich Bastl schon gefragt, wie viel Zeit wir jetzt haben. Aber ich bemühe mich also jetzt, sagen wir mal so, in einer Dreiviertelstunde, 50 Minuten, euch einen Überblick zu geben. Es gibt nämlich wirklich sehr gute Literatur dazu. Ich empfehle euch dann auch noch ein Buch dazu. Ihr habt hier einen Büchertisch, wenn es nicht, das ist glaube ich nicht dabei, aber ihr könnt es euch darüber wahrscheinlich bestellen. Und ich möchte euch auch empfehlen, das zu bestellen, wenn ihr mehr über dieses Thema wissen wollt. So, jetzt wollen wir einsteigen. Ich möchte gerne ein paar Verse lesen aus dem 1. Thessalonicher Brief. Und wenn ihr eure Bibel dabei habt, lade ich euch ein, diese aufzuschlagen. Wir wollen gemeinsam lesen. Und in dem Kontext dieses schönen Briefes, da schauen, was zu diesem Thema da drin steht, beziehungsweise ist davon ableiten dann. 1. Thessalonicher, Brief, Kapitel 2, Vers 1. Denn ihr selbst wisst, Brüder, dass unser Eingang bei euch nicht vergeblich war, sondern nachdem wir vorher gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, in Philippi, wurden wir freimütig in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden unter viel Kampf. Denn unsere Ermahnung geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir, nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn weder sind wir jemals mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen. Obwohl wir als Christi Apostel gewichtig hätten auftreten können, sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. So, in Liebe zu euch hingezogen, waren wir willig, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden seid. Denn ihr erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde. Nacht und Tag arbeitend, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ja, bis hierhin, diese Verse dieses Textes. Wann habt ihr den 1. Thessalonicher Brief das letzte Mal gelesen? Ist gerade jemand dabei oder ist schon ein bisschen länger her? Okay, aber ihr kennt ihn. Ich gehe davon aus, ihr kennt diesen Brief. Ich liebe diese beiden Briefe sehr, muss ich sagen. Also der erste und der zweite Brief. Ich habe mich mal vor längerer Zeit ein bisschen genauer damit beschäftigt und es ist wirklich es ist so wunderbar, so mutmachend, was Paulus schreibt. Es ist eine Gemeinde, die noch ziemlich jung gewesen ist. Eine Gemeinde, die noch gar nicht so lange existiert hat. Und das war also nicht irgendwie eine hochgebildete Gemeinde, wo die Doktoren zu Hause waren oder die großen Philosophen oder was auch immer. Es war eine Gemeinde, die wurde gegründet und da waren ganz normale Menschen und deswegen liebe ich das so. Gemeinde besteht aus ganz normalen Menschen wie du und ich Und keiner ist besser als der andere. Alle haben die Gnade nötig. Alle haben das Erbarmen Gottes nötig. Alle haben es nötig, dass Gott in ihr Leben spricht. Und diese Gemeinde war sehr jung. Und im ersten Kapitel stellt Paulus sich so ein bisschen als, naja, der Evangelist vor. Oder er legt die Betonung auf das Evangelium. Er stellt den Thessalonichern ein Zeugnis aus, dass sie sich wegbekehrt haben von den Götzen hin zu Gott, um ihm zu dienen. Und das wäre jetzt der erste Gedanke, der es wert wäre, stehen zu bleiben, nur ganz kurz, wegen der Zeit. Bekehrung und Wiedergeburt ist niemals Selbstzweck, sondern es steht da in Vers 9, ihr habt euch wegbekehrt von den Götzen hin zu Gott. Und da ist ein Ziel damit verbunden, Vers 10, um ihm zu dienen und ihm aus den Himmeln zu erwarten. Das ist der Sinn unserer Bekehrung. Ja? Der Sinn unseres Lebens besteht darin, Gott zu ehren. Der Sinn unseres Lebens oder der Sinn eines Menschenlebens ist nicht, dass er zum Glauben kommt. Das ist natürlich notwendig. Er muss zum Glauben kommen, um dem eigentlichen Ziel Ausdruck verleihen zu können, nämlich Gott zu ehren. Gott ehren kann nur ein wiedergeborener Mensch. Deswegen ist das höchste Ziel, was wir haben, dass der Mensch Gott ehrt. Dass er natürlich dazu bekehrt sein muss, ist klar, ohne Frage. Aber manche fragen ja, was ist der Sinn des Lebens? Es ist, dass der Mensch zum Glauben kommt. Das ist nur die halbe Wahrheit. Das ist das Mittel zum eigentlichen Zweck, dass er Gott ehrt. Und genau das haben die Thessalonicher gemacht. Es heißt, sie sind Nachahmer geworden, Kapitel 1, Vers 6. Und dass sie in viel Bedrängnis, also in vielen Schwierigkeiten, haben sie trotzdem sich die Freude bewahrt und haben das Evangelium unter die Leute gebracht, haben den Glauben sozusagen gelebt. Und es heißt sogar in Vers 8, Kapitel 1, dass das Wort des Herrn erschollen ist in die ganze Umgegend. Und für erschollen oder erschallen steht hier ein Wort, das kennen wir. Das ist nämlich in unserem Sprachgebrauch mit dem Wort Echo wiedergegeben. Also in aller Gegend ist das Wort Gottes erschollen sozusagen. Als ob man es laut ruft und dann schallt es in alle Richtungen. Und da stellt er sich im ersten Kapitel also vor als derjenige, der das Evangelium gebracht hat. Und auch im zweiten beginnt er damit, dass der Eingang nicht vergeblich war. Sie haben das Evangelium Gottes unter viel Kampf gesprochen, heißt es in Vers 2. Und das ist auch heute so, und das werdet ihr mir alle bestätigen können. Das Evangelium zu verbreiten geschieht nicht aus dem Handgelenk heraus. Das ist mit Kampf verbunden. Sobald du für die Bibel eintrittst, wirst du merken, wie sich der Widerstand regt. Du betrittst ein geistliches Minenfeld, wenn du für Jesus einstehst in dieser Welt. Das merken wir immer mehr. Wir haben auch vorhin gerade kurz darüber nachgedacht, was der Feind alles dran setzt, um uns wirklich zu Fall zu bringen, um uns mundtot zu machen, um uns mutlos zu machen. Und der gleiche Feind, der heute am Wirken ist, der als Löwe auftritt, als Schlange und als falscher Prophet, der war auch damals am Wirken, hier in Thessalonich. Und er war auch am Wirken im Leben von Paulus. Paulus war jemand, der stand an der vordersten Front als der Völkerapostel. Und er hat Gemeinden gegründet, er hat das Evangelium überall verbreitet. Und da können wir uns lebhaft vorstellen, dass er auch nicht nur an vorderster Front war, sondern damit auch in vorderster Schusslinie. Also dass der Feind alles dran gesetzt hat, dass Satan alles dran gesetzt hat, ihm zu schaden, ihn zu schädigen, ihn kaputt zu machen. Und das ist immer sein Ziel. Er will immer schädigen, immer kaputt machen. So, und dann kommen wir dann unserem Thema schon ein bisschen näher. Hat Paulus gesagt, nein, wir haben das Evangelium Gottes verkündet unter viel, viel Kampf. Denn unsere Ermahnung, Vers 3, geschah nicht aus Irrtum, auch nicht aus Unlauterkeit, auch nicht mit List, sondern wie wir von Gott als tauglich befunden worden sind, nämlich mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der die Herzen prüft. Und Paulus hatte in seinem Leben etwas, was ihm die Möglichkeit gab, gerade zu stehen und stehen zu bleiben, auch wenn der Sturm um ihn herum tobte und ihn zu Fall bringen wollte und ihn den Boden unter den Füßen wegziehen wollte oder was auch immer. Durch falsche Lehrer, durch Leute, die ihn verfolgt haben, durch Gegenwind von der anderen Seite, durch vielleicht auch durch Erkrankungen. Er war ja auch nicht immer der Gesündeste, das schreibt er ja auch. Oder was auch immer. Er hatte etwas in seinem Leben, was ihn veranlasste, standhaft zu sein, stehen zu bleiben und Gott nachzufolgen, egal was da kommt. Und das war Gottesfurcht. Gottesfurcht. Das Gegenteil von Gottesfurcht ist Menschenfurcht. Wir haben uns das Thema heute gestellt, heute Nachmittag. Und ich möchte gerne versuchen, in den kommenden Minuten mit euch mal so tauchen in dieses Thema, wie es angekündigt wurde, versuchen, das ein bisschen zu entfalten, was das bedeutet, was Gottesfurcht bedeutet und was im Gegenzug auch Menschenfurcht bedeutet. Und ich bin gespannt, was der Herr uns sagen wird, weil es ist, wie gesagt, sehr, sehr umfangreich und ich kann euch wirklich nur Umrisse geben. Ich kann versuchen, euch Grundsätze zu sagen zu diesem Thema. Aber da gehört so viel eigentlich dazu. Deswegen beschränke ich mich wirklich auf die Grundlagen zu diesem Thema. Und wir werden erkennen, das sind letztendlich Dinge, die wir bei Paulus finden und die ihn letztendlich dazu befähigt haben, seinen Dienst zu tun. Und nicht auf die Umstände oder auf andere Menschen zu sehen. Lass uns mal versuchen, ein paar Dinge zusammenzutragen zu diesem Thema Menschenfurcht oder Gottesfurcht. Das ist ja jetzt hier so eingebettet in diesen ganzen Zusammenhang. Das ist eigentlich der Vers 4. Könnt ihr euch gerne anstreichen oder unterstreichen die Wortgruppe. So reden wir nicht, um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das ist so jetzt mal der Schwerpunkt für die nächsten Minuten. Edward Welch, er hat sehr, sehr viele gute Bücher geschrieben, unter anderem auch zu diesem Thema. Und er hat Folgendes formuliert: Die Menschenfurcht ist ein Teil unseres Wesens. Und wenn sie jemand leugnet, dann sollten wir nachschauen, ob er überhaupt noch am Leben ist. Es will also sagen, das geht uns alle an. Da ist keiner, auch wenn wir es vielleicht jetzt gar nicht so im ersten Moment gar nicht so denken, aber da ist kein Mensch, der von sich sagt, das geht mich nichts an. Das betrifft jeden. Jeden. Mich genauso wie dich auch. Lass uns mal ein paar Dinge zusammentragen jetzt. Wir wollen uns ein paar Fragen stellen, ein paar Punkte anschauen. Was ist Menschenfurcht? Man kann viel sagen. Und das Thema steht ja vor uns, aber ich möchte es mal in einem Satz, ganz kurz. Ein kurzer Satz, wie so ein Merksatz. Da steckt ganz viel dahinter, aber der reicht eigentlich aus, um zu verstehen, was das ist, und dann kontra Gottesfurcht. Menschenfurcht ist die Sorge darum, wie ich vor anderen Menschen dastehe. Okay? Sag's nochmal. Menschenfurcht ist die Sorge, wie ich vor anderen Menschen dastehe, die es über mich denken. Was ist Gottesfurcht? Ganz einfach. Gottesfurcht ist die Sorge, wie ich vor Gott dastehe. Okay, ich sag's nochmal. Gottesfurcht ist die Sorge, wie ich vor Gott dastehe. Wie gesagt, es steckt mehr dahinter, aber es reicht eigentlich aus für den Anfang, dass wir so eine grobe Richtschnur haben, was gemeint ist mit diesen beiden Dingen. Ich versuche mal ein bisschen gegenüberzustellen. Gottesfurcht, oder andersrum, Menschenfurcht sorgt sich also darum, was andere von dir denken. Du schaust auf andere Menschen und fragst dich, was wird der wohl von mir halten, wenn ich das tue oder dieses nicht tue. Egal was. Die Gottesfurcht sorgt sich darum, was wird Gott von mir denken, wenn ich das und das tue oder nicht tue. Die Menschenfurcht sucht die Ehre bei den Menschen. Die Gottesfurcht sucht Gottes Ehre. Haben wir gerade gesagt, das ist ja eigentlich unser Ziel, unser Sinn des Lebens. Das Westminster Bekenntnis, Artikel 1, sagt aus, dass das größte Ziel des Menschen ist, sich für immer an Gott zu erfreuen, ihn zu fürchten und sich für immer an ihm zu erfreuen. Die Gottesfurcht sucht also Gottes Ehre in allem, was sie denkt und allem, was sie sagt und in allem, was sie tut. Bei der Menschenfurcht sind Menschen so groß und Gott so klein. Bei der Gottesfurcht ist Gott unendlich groß und der Mensch steht neben mir, der andere. Und wir sind alle klein. Die Menschenfurcht ist im Grunde eine Angst vor anderen Menschen. Das heißt, ich habe den anderen im Blick und tue Dinge, damit er gut von mir denkt, zum Beispiel. Damit ich ihm keinen Anstoß errege, damit er nicht schlecht über mich denkt. Damit ich bei ihm gut dastehe. Die Gottesfurcht ist eine, ich lese es zweimal, die Gottesfurcht ist eine ehrwürdige Unterwerfung unter Gott. Die Menschenfurcht unterwirft sich eigentlich anderen Menschen. Also die Gottesfurcht unterwirft sich ehrwürdig dem Herrn, was wiederum zu Gehorsam führt und ist gleichbedeutend mit, wenn ich Gott anbete oder mich auf ihn verlasse, wenn ich Gott vertraue und auf Gott hoffe. Bei der Menschenfurcht ist es andersrum. Ich hoffe auf Menschen. Ich verlasse mich auf Menschen in erster Linie. Und in gewisser Weise bete ich sie an, weil ich abhängig bin von ihrer Meinung, was sie über mich sagen. Kennst du solche Leute? Kennst du solche Menschen, wo du vielleicht gar nicht so unbedingt gleich weißt, ja, dass du von ihnen abhängig bist, aber du lebst für sie. Du tust die Dinge, damit du ihnen gefällst. Ich will damit nicht in Abrede stellen, dass wir uns gegenseitig nicht gefallen sollen, zum Guten, natürlich. Aber wir sollen abhängig sein von Gott und nicht von Menschen. Und dann ist mir aufgefallen, also nochmal die beiden Grundsätze, das ist so wichtig. Menschenfurcht ist die Sorge, wie ich vor anderen Menschen dastehe. Und Gottesfurcht ist die Sorge, wie ich vor Gott dastehe. Wie ich ihn ehren kann. Und da ist mir aufgefallen, wo Menschenfurcht ist, und wir haben alle damit zu tun, jeder Einzelne, der hier sitzt, hat damit zu tun, es sei denn, er ist nicht mehr am Leben. Aber ihr seid ja alle am Leben, also habt ihr auch damit zu tun. Und ich auch. Weil es in unserem Inneren steckt, ganz tief in unserem Herzen. Und da ist mir aufgefallen, wo Menschenfurcht ist, ist Heuchelei nicht weit. Das ist mir aufgefallen bei mir selbst. Und vielleicht fällt es auch dir bei dir selbst auf. Warum? Weil man ja den Wunsch hat, vor Menschen gut dazustehen. Und du sagst du lieber ja, obwohl du eigentlich nein sagen müsstest. Das meine ich nicht auf die Zusage, heute hier zu sein. Nee. Versteht ihr, was ich meine? Okay? Es ist, wo Menschenfurcht da ist, ist auch Heuchelei in greifbarer Nähe, weil ich mich darauf verlasse, was Leute von mir denken. Und deswegen lebe ich für die Leute, für die Menschen. Und da bin ich ganz schnell auf der Schiene, dass ich menschengefällig lebe. Wie Paulus es sagt, wir reden nicht, um Menschen zu gefallen. Tun wir nicht. Aber wie oft tun wir das? Wie oft handle ich, um Menschen zu gefallen? Und nicht Gott. Und unternehme alles Mögliche, damit sie nicht schlecht von mir denken. Und deshalb spricht die Bibel auch davon, dass wir uns hüten sollen vor der Menschengefälligkeit. Natürlich, und das bitte versteht das nicht falsch, wir sollen uns einander Gutes tun. Aber das soll daraus entspringen, dass wir Gott fürchten, dass wir Werke der Nächstenliebe tun. Und nicht, weil wir uns unter andere Menschen unterwerfen und darauf angewiesen sind, wie sie von uns denken. Und deswegen gute Werke tue, damit ich gut dastehe jetzt bei meinem Sitznachbarn oder bei meinem, was weiß ich, Freund oder Kollegen oder Bruder oder Schwester in der Gemeinde. Das heißt, der Weg von der Menschenfurcht hin zur Gottesfurcht ist der Weg von was werden die Leute über mich denken hin zu was denkt Gott darüber, wie ich lebe. Das ist der richtige Weg. Und wenn wir diesen ganzen Kontext sehen von Paulus, diesen Brief, allein nur dieser Brief, dann wird uns klar, er hätte diese Dinge unmöglich tun können, er hätte unmöglich feststehen können in seinem Leben, wenn er von Menschenfurcht getrieben gewesen wäre. Hätte er nicht leben können, hätte er diesen Dienst nicht tun können. Es wäre unmöglich gewesen. Unmöglich. Und so ist es auch heute nicht möglich. Und deswegen ist das Thema so wichtig. Wenn Menschenfurcht dich beherrscht, da sage ich gleich noch ein bisschen mehr dazu, wirst du als Christ gelähmt durchs Leben gehen. Wenn Gottesfurcht dich beherrscht, wirst du in Freiheit durchs Leben gehen. So ernst ist das Thema. Deswegen, ich bin sehr dankbar, dass wir uns darüber heute Gedanken machen. Der Weg ist nicht einfach, weil, wie gesagt, das in uns steckt, aber es ist möglich, weil die Heilige Schrift uns die Anleitung gibt. Und ich möchte versuchen, euch ein paar Punkte dieser Anleitung heute mitzugeben. Die ersten zwei Punkte haben wir uns schon angeschaut, indem wir uns gefragt haben, was ist Menschenfurcht, was ist Gottesfurcht und was hat das mit Schauspielerei oder Heuchelei zu tun und was ist der Weg? Ja, und wir wollen ein bisschen weitermachen, wir schauen uns diesen Weg jetzt mal ein bisschen genauer an noch. Man kann also sagen, Menschenfurcht, wenn wir davon so betroffen sind, dass es uns beherrscht, was andere Menschen über uns sagen, ist ein Weg in die absolute Knechtschaft. Es ist die Menschenfurcht, wenn sie mich beherrscht, ist ein Sklaventreiber. Weil du schaust nicht auf Jesus, du schaust auf Menschen. Wie gesagt, was sie von dir denken, wie sie über dich reden, wie du vor ihnen dastehst und so weiter und so weiter und so weiter. Das nimmt dich gefangen. Du bist wie in einem Käfig. Und du wirst nichts tun. Du wirst in deinem Glaubensleben, du wirst dich nicht entfalten können, so wie Jesus das möchte. Du wirst deine Flügel nicht aufspannen und dich in lichte Höhen emporheben, sondern die Flügel werden auf dem Rücken festgebunden sein und du wirst auf dem Boden bleiben. Und Jesus will dich und will mich so gern in die Freiheit führen. Und wisst ihr, ich glaube, dass viele Christen ein Loch im Evangelium haben. Viele Christen denken, das Evangelium ist wichtig für meine Bekehrung und für meine Wiedergeburt. Und es ist wichtig für den Eingang in den Himmel, in die Herrlichkeit. Aber sie vergessen, dass das Evangelium für die ganze Zeit meines Lebens auf dieser Erde das Allerwichtigste ist, was du hast, was du haben kannst. Weil aus dem Evangelium fließt nicht nur die Kraft zur Rettung und zur Himmelfahrt, sondern auch für mein Nachfolgeleben. Und ich glaube, dass viele Christen das vergessen. Deswegen haben sie ein Loch im Evangelium. Sie fragen sich, warum das christliche Leben so mau ist, so lahm ist manchmal. So, wie soll ich sagen? Ja, als ob einem die Flügel auf dem Rücken festgebunden sind und du kommst nicht vorwärts. Du sollst fliegen, aber du kannst es nicht, weil dich etwas hindert daran. Wir haben vergessen, dass das Evangelium für heute ist, für diesen Tag, für diesen Nachmittag. Und dass das Evangelium eben viel mehr ist als die Bekehrung und Wiedergeburt und den Eingang in den Himmel, sondern dass es uns jetzt ermöglicht, ein Leben zu führen zur Ehre Gottes, wo wir ein Leben führen können in Gottesfurcht und die Menschenfurcht abstreifen können. Das Evangelium macht das möglich. Und deswegen brauchen wir das Evangelium eben auch in dieser Frage, wie wir mit der Menschenfurcht umgehen und wie wir hin zu Gottesfurcht kommen. Denn auch in diesem Bereich gilt, was Jesus gesagt hat in Johannes 8, Vers 36, wenn der Sohn euch frei macht, dann werdet ihr wirklich frei sein. Und Menschenfurcht ist eine Knechtschaft, in der wir stehen. Ich habe mal eine Gegenüberstellung gemacht, möchte ich euch mal weitergeben, zwischen Menschenfurcht und Gottesfurcht. Menschenfurcht ist Sklaverei. Gottesfurcht ist Freiheit. nicht zum Sündigen. Ich habe mir in Klammern geschrieben, Sklave Christi sein, im positiven Sinn. Also nicht Freiheit zum Sündigen. Das steht an keiner Stelle der Schrift. Das ist auch das, was Paulus sagt, dass wir die Gnade nicht als Mittel verwenden sollen, als Anlass oder als Freiheit, um der Fleischeslust nachzugehen. Nein, in die echte Freiheit führt uns die Gottesfurcht. Also, Menschenfurcht führt in die Sklaverei, Gottesfurcht in die Freiheit. Menschenfurcht führt in die Heuchelei, Gottesfurcht in die Ehrlichkeit, in die Redlichkeit. Menschenfurcht hat Freudlosigkeit zur Folge. Gottesfurcht entfaltet die Geistesfrucht der Freude in dir. Menschenfurcht lähmt uns, macht mich im gewissen Sinne dienstuntauglich. Die Gottesfurcht führt mich in die Lebendigkeit. Und ich kann Gott frei dienen und mich von ihm so gebrauchen lassen, wie er es möchte, nicht wie Menschen das von mir erwarten. Die Menschenfurcht erzeugt einen unaufhörlichen Druck. Wenn sie uns einmal gefangen hält, wird sie uns so schnell nicht mehr loslassen. Du fragst dich immer wieder, was denken Menschen über mich? Und weil du dich das fragst, wirst du geneigt sein, nicht zu tun, wo du anders dastehst als das Gros der Menschen. Ja? Du wirst im Gleichschritt mitmarschieren. Du wirst alles vermeiden, um aus der Reihe zu tanzen, ob positiv oder negativ. Weil ich die Menschenfurcht, dieser Gruppenzwang, der damit verbunden ist, weil er dich lähmt. Es erzeugt also einen unaufhörlichen Druck. Die Gottesfurcht, die bewirkt, dass du zur Ruhe kommst und nicht mehr darauf angewiesen bist, was ein anderer von dir denkt. An der Menschenfurcht, wenn du dich in die absolute Abhängigkeit von ihr begibst, macht dich kaputt. Sie wird dich zerstören. In der Gottesfurcht aber blühst du auf und führst oder kannst ein erfülltes Leben führen. Die Menschenfurcht führt dich immer in die Niederlage, die Gottesfurcht in den Sieg. Die Menschenfurcht ist ein Fluch, die Gottesfurcht ist ein ganz großer Segen, den ein Mensch genießen darf. Ich kannte jemand, der war so von Menschenfurcht gekennzeichnet, dass er sich nicht mal traute, im Wald, wo er ganz alleine war, wo niemand weit und breit zu sehen war, auf einer Bank am Wegrand ein Traktat liegen zu lassen, weil er Angst hatte, es könnte jemand Ungläubiges finden und wie würde er dann über ihn denken, der ja überhaupt weit und breit nicht zu sehen war. So hat ihn diese Menschenfurcht angekettet. Und ich kenne jemanden, der lernte es, in der Gottesfurcht zu leben. Und ich kenne ihn immer noch. Und nun Woche für Woche auf der Straße in Fußgängerzonen einer Großstadt steht und das Evangelium predigt. Der gelernt hat, die Menschenfurcht abzulegen und die Gottesfurcht anzuziehen. Und mutig zu sein für Jesus Christus. Und das Leben zu leben, wozu Gott ihn letztendlich bestimmt hat. Und das ist das Ziel. Wir sollen nicht reden, wie Paulus es schreibt, nicht reden, nicht leben, um Menschen zu gefallen, sondern für Gott. Wir sollen das Leben führen, was Gott für uns vorgesehen hat. Nicht das, was Menschen für uns vorgesehen haben. Oder was letztendlich dadurch zustande kommt, wenn wir in der Menschenfurcht leben und uns abhängig machen von den Meinungen der Menschen. Dann führen wir nicht das Leben, was Gott für uns vorgesehen hat. Es sind zwei extremere Beispiele, die ich gerade genannt habe, mit dem Wald und mit der Fußgängerzone. Aber es geht auch im kleinen Bereich anzuwenden. Die Menschenfurcht betet auf der Arbeitsstelle nicht vor dem Essen, wenn die anderen dabei sitzen. Das ist ein ganz kleines Beispiel. Die Gottesfurcht tut dies, weil es in der Gottesfurcht um Gott geht, während es in der Menschenfurcht um Menschen geht. Die Menschenfurcht grinst mit über Witze, die auf Arbeit oder in der Schule gerissen werden, oder schweigt zumindest dazu. Die Gottesfurcht äußert sich zu schmutzigen Witzeleien. weil sie Gott die Ehre geben möchte. Und nicht daran denkt, jetzt denken die wieder schlecht über mich oder so. Das gleiche Prinzip gilt grundsätzlich für alle Dinge in deinem Leben. Fragen wir uns, warum tun wir das, was wir tun? Warum tust du das, was du tust? Warum bist du heute Nachmittag hier? Was wäre deine erste Antwort? Weil Mama und Papa das wollen. Ja, wenn du kleines Kind bist, ist es legitim. Die Kinder gehorchen euren Eltern. Und ist richtig. Und musst du auch machen. Aber was ist das Anliegen, warum ich hier bin? Damit nächsten Sonntag nicht der Bruder fragt, wo warst du denn letzte Woche? Oder bin ich hier, weil ich dich ehren möchte? Weil ich zu dir komme in diesem Gottesdienst? Weil ich dich anbeten möchte? Weil ich dir Lieder singen möchte? Weil ich dich liebe? Weil ich dich anbeten möchte mit meinem Leben? Und weil es einfach dazugehört für einen Christen, dass er nicht alleine bleibt und dass er die Gemeinschaft aufsucht, weil ich das weiß aus der Schrift. Sind das die Gründe und noch ein paar andere vielleicht, warum wir heute hier sind? Oder sind da andere Gründe? Sind da widrige Gründe? Menschengefällige Gründe? Ich habe schon gesagt, wo Menschenfurcht mich beherrscht, wird Schauspielerei ein Wesenszug von mir werden. Und es geht weiter. Wenn Menschenfurcht mich beherrscht, wird Nachfolge Jesu, echte Nachfolge Jesu, zu einem Riesenproblem und in der Umständen zu einer enormen Qual. Weil Nachfolge Jesu, echte Nachfolge Jesu, nur in der Gottesfurcht geht. Sie funktioniert nicht in der Menschenfurcht. Es geht nicht. Weil die Menschenfurcht dich von Menschen abhängig macht. Du bist aber in der echten Nachfolge von Jesus abhängig, wie er dich führt. Egal, was andere sagen. Egal, was andere denken. Und wir leben in einer Gesellschaft, die ist durchzogen von Menschenfurcht. Die ganzen sozialen Netzwerke sind ein treffender Beweis dafür. Diese ganze Selfie-Gesellschaft ist ein riesengroßer Beweis, dass diese Menschenfurcht um sich greift noch und nöcher. Denn was will ich denn mit so einem Selfie erreichen? Ich will doch erreichen, dass andere dort ihren Daumen hoch setzen oder ihr auf das Herz klicken oder was auch immer. Und so viele Leute wie möglich dort das liken. Und dann bin ich ja angesehen bei den Menschen. Und zeigt damit, ich brauche der ihren Lob, um leben zu können. Menschenfurcht. Abhängigkeit von anderen Menschen. Wenn Menschenfurcht dich beherrscht, wirst du dich schämen für Jesus. Geht ganz schnell. Weil du nicht möchtest, dass dein Schulkamerad oder dein Arbeitskollege dich wahrnimmt als der, der eine Salzfunktion hat oder eine Lichtfunktion. Und dann ziehst du zurück. Dann bist du geneigt, eher nichts zu sagen. Weil du ja nicht außen vor sein willst im Kollektiv oder sonst wo. Die Gottesfurcht hingegen sagt, Herr, du hast mich hier hingestellt. Es ist kein Zufall, dass ich hier arbeite oder dass ich hier die Nachbarn habe, sondern du möchtest, dass ich hier Salz bin und Licht bin. Und dann lachen sie mich halt aus, na und? Aber ich bin bei dir geehrt, du hast es gesagt, selbst im Johannesevangelium. Wenn mir jemand dient, sagt der Herr, wird der Vater ihn ehren. Also, die Salz- und die Lichtfunktion ist enorm eingeschränkt. Es ist im Grunde so, als ob ob das Salz fade geworden ist und das Licht unterm Scheffel steht. Das ist ein Leben in der Menschenfurcht. Die Meinung der anderen führt regelrecht dazu, dass es mich beherrscht. Es hat mal jemand gesagt, wer vor Gott kniet, kann vor jedem Menschen stehen bleiben. Wer aber vor den Menschen kniet, kann vor Gott nicht bestehen. Interessant. Ein biblisches Beispiel wäre Daniel in der Löwengrube. Oder auch in Apostelgeschichte 5, Vers 29, was ja auch in den letzten 2 Jahren wieder an Bedeutung gewonnen hat, dieser Vers, du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. In Anlehnung zum Beispiel an Römer 13, Vers 1 und Folgeverse, wo es um die Befugnisse des Staates geht und um die Nichtbefugnisse des Staates. Auch da hat sich gezeigt, welcher Christ, welche Gemeinde lebt, ich möchte es vorsichtig sagen, in Menschenfurcht und welche zu Gottes Ehre. Ich will das nicht pauschalisieren, versteht mich nicht falsch, aber auch da hat sich unter Umständen gezeigt, was werden andere von uns denken, wenn wir trotzdem Gottesdienst machen? Das ist Menschenfurcht. Also wir merken, dass es ein Thema ist, was sich nicht irgendwie einkreisen lässt, so auf einen kleinen Bereich, sondern das weitet sich aus auf unser ganzes Leben. Das hat damit zu tun, ob ich bereit bin, in allen Dingen Gott zu ehren oder darauf schiele, was andere denken oder meinen von mir. Oswald Chambers schrieb mal, das Bemerkenswerte an der Furcht Gottes ist, dass, wenn du Gott fürchtest, du nichts anderes fürchtest. Habt ihr mal in die Kirchengeschichte geschaut, für die ganzen mutigen Leute? Wir waren vorige Woche mal 2 Tage in Prag und waren auf der Karlsbrücke und haben uns die Statuen angeschaut, die Jan Hus anprangerte. Das ist schon erstaunlich. Die stehen heute noch da, die Leute, und tun an diesen Namensschildern, diese Heiligen dort mit ihren Händen drauf rumreiben. Das ist richtig abgenutzt alles, die Namensschilder. Die Figuren nicht, aber die Namensschilder, die sind richtig blitzblank sind die und abgenutzt. Und ich habe auch da gestanden, habe gesehen, wie da Leute mit ihrem Taschentuch drauf rum und dann das Taschentuch an die Wange halten und so. Das hat Huss ja angeprangert. Was war denn sein Ende? Der Scheiterhaufen. Und er hat gesagt, heute verbrennt ja eine Gans. In 100 Jahren wird ein Schwan aufstehen, Luther, den werdet ihr alle hören müssen. Huss heißt Gans. Oswald Chambers schrieb, das Bemerkenswerte an der Furcht Gottes ist, dass wenn du Gott fürchtest, du nichts anderes fürchtest. Wenn du aber Gott nicht fürchtest, fürchtest du alles andere. Das ist gewaltig, dieser Satz, dieses Zitat. Wenn wir es lernen, in der Gottesfurcht zu leben, Gott zur Ehre zu leben, dann wird uns das vor diesen Dingen bewahren, dass wir uns vor anderen Dingen niederwerfen. Und der auf ihre Meinung achten und was sie denken, was sie meinen, was sie über mich rum erzählen und bla 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 bla. Ist alles zweitrangig. Ist alles wurscht, alles egal. Wenn du nur Gott ehren kannst in deinem Leben. Ein paar hilfreiche Fragen möchte ich uns gerne noch stellen. Gottesfurcht oder Menschenfurcht ist die Frage und hier noch ein paar Unterfragen dazu. Stell dir diese Fragen, wenn du dich fragst, wie du von der Menschenfurcht wegkommen kannst hin zur Gottesfurcht. Stell dir diese Fragen. Erstens, wer ist größer, Gott oder Menschen? Die Antwort ist ja klar, oder? Aber wir leben, wenn wir Menschen fürchten, leben wir so, als ob wir die Frage falsch beantworten. Dann sagen wir, ich habe es vorhin schon gesagt, leben wir so, als ob der Mensch so groß ist und Gott so klein. Wer ist größer? Natürlich ist es Gott. Natürlich, alles ist in ihm. In der Apostelgeschichte steht, dass in ihm leben und weben und sind wir. Das heißt, das ganze Universum ist in Gott. Es gibt nichts Größeres. Alles ist in Gott. Gott ist nicht da und seine Schöpfung da. Sondern Gott ist alles und die Schöpfung ist letztendlich durchdrungen von ihm. Also kein Pantheismus. Ja? Pantheismus sagt ja, der Baum ist Gott. Nein, nicht so verstehen. Der Baum ist die Schöpfung von Gott. Aber er ist in Gott geschaffen. In Gott. Wir sind in Gott geschaffen. Durch Gott und in Gott. Das heißt, Gott ist nicht da irgendwo in der Ferne und wir sind hier irgendwo auf der Erde. Nein. Es ist vielmehr so, Gott ist transzendent überall. Und die ganze Schöpfung ist da drin. Und wer sind wir dann, dass wir solche kleinen Menschen fürchten, wie ich es einer bin, anstatt Gott die Ehre zu geben? Matthäus 10, Vers 24. Ein Jünger ist nicht über dem Lehrer und ein Sklave nicht über seinem Herrn. Es ist dem Jünger genug, dass er werde wie sein Lehrer und der Sklave wie sein Herr. Wenn sie den Hausherren Beelzebul genannt haben, wie viel mehr seine Hausgenossen. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, also vor anderen Menschen, auf Deutsch gesagt. Ja, es geht um die Kosten der Jüngerschaft hier. Jesus sagt, wenn sie euch auch Böses sagen, wie sie mir Böses gesagt haben, na und? Aber wir legen oft so einen Wert darauf. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt, und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Was ich euch sage in der Finsternis, redet im Licht. Und was ihr ins Ohr geflüstert hört, das ruft aus von den Dächern. Nicht, was wird der Nachbar denken? Ist völlig egal. Das steckt ja so drin. Ich habe meinen Kindern mal in der Bibelunterricht bei uns, gehen wir einmal im Monat, machen wir evangelistischen Einsatz. Wir verteilen eine Monatsverteilzeitschrift oder so ein dünnes Heft, ganz dünnes Heft, so ein Sechsseiter in die Briefkästen, alles um die Gemeinde rundherum. Machen wir am Sonntagmorgen um 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr etwa einmal im Monat. Und es ist ganz interessant, wie die jungen Leute, die Kinder, also die 9- bis 15-Jährigen, so die Gruppe ist das, wie sie zwar mitkommen, jetzt sind sie freier geworden, aber als wir angefangen haben, hast du richtig gemerkt, wie sie diesen Stapel an Heften, den sie hatten, wie sie den so am liebsten so in der Tasche so hatten, so in der Jacke, und dann so heimlich an die Briefkästen gingen und dass es niemand sieht. Und schnell weiter zum Nächsten. Es hat sich jetzt gegeben, man hat sich's angewöhnt, weil das ist normal. Manche Dinge legen wir ab, wenn sie uns einfach in Fleisch und Blut übergehen. Gewohnheitssachen sozusagen. Aber beobachte dich mal bei solchen kleinen Dingen. Wie sehr du vielleicht geneigt bist, zu gucken, dass es keiner sieht, wenn du irgendwo ein evangelistisches Buch hinlegst in der Bushaltestelle oder so. Es sind solche kleinen Sachen, wo wir das manchmal merken. Vers 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib verderben vermag in der Hölle. Den sollen wir fürchten. Zweite Frage, wer kennt dein Herz? Gott oder die Menschen? Jeremia 17, Vers 9. Jeremia 17 ist eine zentrale Stelle, ein zentrales Kapitel, was uns Auskunft über unser Inneres gibt. Da steht in Vers 1, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze. Sie ist eingegraben in die Tafel ihres Herzens. Das ist unser Zustand sozusagen, unerlöst. Die Sünde ist eingeschrieben mit eisernem Griffel, mit diamantener Spitze auf die Tafel meines Herzens. Und die geht nicht weg, es bleibt. Sie kann nur weggelöscht werden durch Jesu Blut. Das ist also der Grundzustand eines Menschen, eines jeden Menschen, der auf die Erde kommt. Und es heißt, weiter in Vers 9, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Wer kennt sich mit ihm aus, mit dem Herz? Ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Wer kennt dein Herz? Gott oder die Menschen? Das ist eine zweite wichtige Frage, die du dir unbedingt stellen musst. Gott kennt dein Inneres. Das Herz ist ja dein Inneres, ist das Wesen, der Kern sozusagen. Dein Denken, dein Fühlen, die Quelle deines Lebens, Sprüche 4,23. Aus deinem Herz kommt dein Leben. Und da fragt die Bibel, wer kennt dein Herz? Die Menschen oder Gott? Und wenn Gott mein Herz kennt und nicht der Mensch, sollte ich dann nicht vielmehr darauf schauen, wie Gott das sieht, was da drin ist, wie die Motive sind, als was der Mensch jetzt von mir meint? Ist eine enorm wichtige Frage, diese Herzensfrage. Die ist ganz, ganz wichtig. Dritte Frage. Vor wem? Und das ist ja bei der Menschenfurcht so wichtig, diese Frage. Weil ich damit vor den Menschen lebe. Die Menschenfurcht lebt das Leben vor den Menschen. Und die Gottesfurcht lebt das Leben vor Gott. Die dritte Frage ist, vor wem lebst du dein Leben in Wirklichkeit? Nicht wie du es wahrnimmst, sondern vor wem lebst du dein Leben real? Vor wem führst du dein Leben? Nicht wie du es willst gerne, sondern wie es tatsächlich ist. Vor wem lebst du tatsächlich dein Leben? Vor Gott oder vor Menschen? Wenn er dein Herz kennt, dann lebst du es vor Gott. Was ist mein Herz? Es ist mein Denken, mein Fühlen, mein Reden, mein Handeln, meine Motive, die Seele, der Geist. Alles ist komprimiert in den biblischen Begriff Herz. Und Gott kennt das Herz, Mensch nicht. Das heißt, vor wem lebe ich in Wirklichkeit mein Leben? Vor Gott. 2. Korinther 2, Vers 17 ist in ähnlicher Zusammenhang wie im 1. Thessalonicher Brief. Paulus schreibt nach Korinth in seinem, eigentlich ist ja der dritte Brief hier, denn Kapitel 2, Vers 17, denn wir sind nicht wie so viele, die das Wort Gottes verfälschen. Ja, verfälschen tun es die, die gut darstellen wollen vor den anderen. Die lassen die Hälfte weg, machen was dazu, was schön ist, tun sie ein bisschen abschwächen und so. Nein, Paulus wusste, vor wem er lebt. Er schreibt, wir verfälschen nicht das Wort Gottes, sondern aus Lauterkeit von Gott aus reden wir vor dem Angesicht Gottes in Christus. Das ist so, als ob Paulus spricht, als ob das Angesicht Gottes der erste Zuschauer ist vom Leben des Paulus. Genauso ist es auch. Das macht er deutlich. Paulus sagt, der erste und der einzige Zuschauer meines Lebens ist Gott. Kein Mensch. Weil das eigentliche Leben spielt sich in meinem Inneren ab. Das, was ich sage und handle, ist nur ein Ausdruck meines Inneren. Und mein inneres Leben ist das wahre Leben. Und das spielt sich ab vor dem Angesicht Gottes. Und deswegen muss ich fragen, Herr, wie kann ich dich ehren? Und deswegen kann es mir schnurzegal sein, wie ich vor anderen Leuten dastehe. Du stehst, du lebst vor dem Angesicht Gottes. Vor dem heiligen Angesicht Gottes lebst du dein Leben. Dein eigentliches Leben ist verborgen in deinem Innern. Und das, was ihr hier jetzt seht von mir oder ich von euch, ist nur ein Ausdruck dessen, was in euch ist. Und das, was in euch ist, das sehe ich aber nicht. Oder ihr von mir auch nicht. Aber das läuft ab wie ein Film vor dem Angesicht Gottes. Und dieses Wissen, das führt uns in die Gottesfurcht. Dass wir sagen, Herr, ich möchte nichts denken. Ich möchte nichts sagen. Ich möchte nichts tun, was dich verunehrt. Weil das, was über meine Lippen kommt, ist ja nur eine Frucht aus meinem Herzen. Du siehst ja, was da, dass dieser Gedanke schon längst gesponnen wurde, hier drin eher über die Lippen kam. Und deswegen will ich nicht heucheln, weil das falsch ist, weil das Falsche über die Lippen, weil mein Herz was ganz anderes sagt, das verunehrt dich. Das ist nicht richtig. Stell dir das, dass du vor dem Angesicht Gottes lebst, wirklich bildhaft vor. Ja? Big Father is watching you. Der lebendige Gott ist der einzige Zuschauer deines Lebens. Und das ist, also allein mit diesem Gedanken haben wir genug zu kämpfen, was das bedeutet für unseren Alltag. Die vierte Frage, vor wem wirst du einmal Rechenschaft ablegen müssen? Vor Gott oder vor Menschen? In 2. Korinther 5, Vers 9 lesen wir etwas vom Preisrichterstuhl. Da möchte ich noch lesen. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein. Es ist immer das Gleiche. Merken wir, was Paulus schreibt? Es ist eigentlich immer das Gleiche. Paulus hat gelernt, in Gottesfurcht zu leben. Und deswegen setzt er seine Ehre worauf? Deshalb setzen wir unsere Ehre da rein, egal ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Also wie man es dreht und wendet, Paulus hätte diesen Dienst, den er hätte, hätte er niemals tun können, wenn er von Menschenfurcht gefangen gewesen wäre. Unmöglich. Und ich möchte dir das auch sagen, du kannst dein Leben als Christ nicht zur Ehre Gottes leben, wenn die Menschenfurcht dich gefangen nimmt. Es geht nicht. Du kannst es nicht. Ich kann es auch nicht. Und deswegen müssen wir hin zur Gottesfurcht. Und diese Schritte, die haben wir uns gerade angeschaut auch, die Wahrheiten der Schrift, was das bedeutet. Ja, wenn Gott uns sieht, in unser Leben vor ihm abläuft, wenn wir vor ihm Rechenschaft abgeben müssen, wenn er größer ist als Menschen, was das bedeutet, wer unser Herz kennt, und so weiter und so weiter. Und wenn wir diese Wahrheiten wissen, müssen wir diesen Wahrheiten gestatten, unser Denken zu verändern. Wir werden nämlich nur verändert, wenn wir unser Denken verändern. Da steht in Römer 12, Vers 1 und 2. Werdet verändert durch die Erneuerung eures Denkens. Das ist der Weg zur Veränderung. Wir werden nicht verändert, indem ich mir eine Liste mache und sage, ab morgen mache ich das so. Und ab morgen habe ich keine Angst mehr vor anderen Menschen. Oder ab morgen getraue ich mich, Traktate zu verteilen oder was auch immer. Das funktioniert nicht. Sondern ich muss mein Denken erneuern lassen. Und wir müssen also unser Denken sozusagen füllen mit diesen Wahrheiten, die ich gerade genannt habe, die uns wegbringen von diesen ganzen menschenzentrierten und menschengefürchteten Dingen hin zu Gottes Furcht. Das ist ganz wichtig. Das Denken ist auch in unserem Herzen. Die Bibel verortet mein Denken im Herzen. Und Gott kennt mein Herz. Wieder das Gleiche. Und zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen oder die Frage stellen, was die Grundfrage ist, wo kommt die Menschenfurcht eigentlich grundsätzlich her? Wo kommt sie her in einem Menschenherzen? Was ist die wirkliche Wurzel, warum ich geneigt bin, wir alle geneigt sind, zum Gefallen für andere Menschen zu leben oder so auf die Meinung der anderen erpicht zu sein? Was ist die eigentliche Wurzel davon? Ist es meine Vergangenheit? Ist es meine schlechte Erziehung? Sind es vielleicht meine schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit? Ist es die Schande, die ich vielleicht erleben musste? Mancher hat ja Schande erlebt im Leben, in meiner Kindheit. Ist es die Ablehnung von Menschen in meinem Umfeld, dass ich Angst habe, dass die mich ablehnen? Ist ja auch Menschenfurcht wieder. Oder ist es meine Introvertiertheit, dass ich eben so zurückgezogen bin, wie ich bin? Ist es einfach mein Wesen? Nein, nichts von all dem. All diese Dinge sind real, das stimmt, aber sie sind nicht die eigentliche Ursache. Vielleicht sind sie der Auslöser. Aber was ist die Ursache? Was ist die wirkliche Ursache, warum der Mensch mit Menschenfurcht auf die Welt kommt? Die Antwort wird dich wahrscheinlich sehr überraschen. Edward Welch formuliert es so: Die Angst vor Menschen, die Menschenfurcht, offenbart eine tiefere Angst, nämlich die Angst vor Gott. Die ureigene Angst des Sünders vor Gott, vor dem heiligen Gott. Weil Prediger 3 sagt, der Sinn für die Ewigkeit, für das Transzendente ist im Menschenherzen drin, ob er sich Atheist nennt oder nicht. Es ist die ureigenste Angst vor dem Schöpfer Gott und dass ich vor ihm nicht bestehen kann. Das ist die Wurzel der Menschenfurcht. Die Menschenfurcht überlagert die Angst vor Gott, die der Mensch normalerweise hat, weil es in ihn reingelegt ist, weil er von Gott geschaffen ist. Und weil er aber von ihm getrennt ist und von ihm nichts wissen will. Das heißt, wir haben Angst, dass unsere Masken heruntergerissen werden, wir offenbar werden vor den Augen des lebendigen Gottes. Das ist der Kern, auf der die Menschenfurcht letztendlich beruht. Und es ist der gleiche Autor, den ich gerade zitiert habe, der das auch ausführt, diesen Gedanken. Er schreibt, die Wurzel der Scham, die die Menschenfurcht verursacht, liegt in unserer Beziehung zu Gott. Wir stehen letztendlich vor seinem heiligen, durchdringenden Blick. Und wenn uns bewusst ist, dass wir gegen seine Gerechtigkeit verstoßen haben, dann verdammt uns dieser Blick so lange, bis wir unsere Sünden nicht bekennen und im Glauben annehmen und verstehen, dass wir jetzt geheiligt sind durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi, Hebräer 10, Vers 10. Und dann fragt er, werden Sie von Ihrem Gewissen angeklagt? Wenn ja, dann bekennen Sie Gott Ihre Sünde und bitten Sie ihn um Kraft, damit Sie sich ändern können. Ein reines Gewissen ist ein großer Segen und eine gute Methode, um die Furcht vor den Menschen auszurotten. Geduldete Sünde in deinem Leben führt dich auch in die Menschenfurcht. Haben wir gerade gehört. Du hast Angst, dass es rauskommt. Du hast Angst, dass es vor Gott rauskommt. Und du fürchtest Menschen, die das vielleicht wissen könnten. Und jetzt kommt das Evangelium ins Spiel. Deswegen habe ich gesagt, viele haben ein Loch im Evangelium. Das Evangelium ist so wichtig, um die Menschenfurcht auszutreiben und um die Gottesfurcht anzuziehen. Gottesfurcht ist ja nicht, ich habe Angst vor Gott, dass er mich schlägt. Das ist ja Angst. Das ist ja das, was Luther hatte vor seinem Turmerlebnis. Aber das ist ja nicht Gottesfurcht. Ja, Angst ist ein Aspekt der Gottesfurcht, aber keine Todesangst vor ihm, dass ich ins Gericht muss, sondern das Evangelium sagt ja, dass das Gericht bei Jesus lag, dass er das Gericht getragen hat. Und wer Vergebung durch Jesus Christus hat, der ist eben mit Jesu Gerechtigkeit bekleidet. Das heißt, seine Scham ist weggenommen, seine Schande ist weggenommen, weil Jesus die Schande am Kreuz trug. Und die Angst vor dem lebendigen Gott ist weggenommen, weil du keine Angst mehr haben musst vor ihm, weil er deine Sünde trug und dich zu deinem Kind gemacht hat. Und deswegen ist die eigentliche Grundlage deiner Menschenfurcht, die Angst vor Gott, die ist weggezogen. Das musst du wissen. Das musst du wissen. Die Grundlage für deine Menschenfurcht ist die Angst vor dem lebendigen Gott und die hat Gott dir weggenommen am Kreuz. Und wenn du auf ihn vertraust, dann ist diese Grundlage der Menschenfurcht entzogen. Du brauchst keine Angst mehr vor dem lebendigen Gott haben. Er ist nicht mehr dein Richter, er ist dein Vater. Er ist dein Vater. Ja, er wird dich erziehen, na klar, wie ein Vater seine Kinder erzieht, weil er sie liebt. Aber er ist dein Vater. Und deswegen darfst du die Menschenfurcht ablegen. Jesus hat alles getan. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann hast du keinen Grund mehr, vor Gott Angst zu haben, sondern du sollst ihn fürchten. Und fürchten bedeutet, dass du ihn ehrst, dass du dich fragst, Herr, was möchtest du? Ich möchte dir so gern gefallen und deshalb tue ich das, was du mir sagst in deinem Wort. Das ist Gottesfurcht, die Scheu, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. In Sprüche 8 steht, die Furcht Gottes bedeutet, das Böse zu hassen. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht Gottes bedeutet, das Böse zu hassen. Wenn du anfängst, das Böse zu hassen, wirst du nicht mehr nach Menschengefälligkeit leben, weil die Menschheit böse ist und die Welt. Die Furcht Gottes bedeutet, das zu sehen und zu hassen. Es mit den Augen Gottes zu sehen und auch so zu leben. Das ist der Weg hin, frei zu werden. Und das wünsche ich uns von ganzem Herzen. Die Liebe Gottes, die er ausgegossen hat in dein Herz, die treibt die Angst aus, sagt der erste Johannesbrief. Die treibt die Furcht aus. Denn Liebe und Angst, das passt nicht. Gott lieben und vor allem Angst haben, das passt nicht. Eine Scheu, etwas zu tun, was er nicht will, ist was anderes. Das ist Gottesfurcht. Und das wünsche ich uns, wünsche ich mir, das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Das ist das, was Paulus verstanden hat, wo Paulus darum ringt, es in jedem Brief eigentlich weiterzugeben. Dass es darum geht, Gott die Ehre zu geben, in seiner Furcht zu leben. Nicht das, was Menschen hören wollen oder was sie in mir sehen wollen oder wie ich vor ihnen dastehen soll oder will oder muss oder was auch immer. Das ist völlig zweitrangig. Ich schließe mit einem Zitat von Charles Spurgeon. Er hat gesagt, die Gottesfurcht ist der Tod jeder anderen Furcht. Die Gottesfurcht ist der Tod jeder anderen Furcht. Ich bete noch, ja. Du treuer Gott, unser Herr, wir beten dich an. Wir loben dich für dein Wort, es ist so wunderbar. Und wir danken dir so sehr, dass du uns begegnest in deinem Wort. Und wir danken dir für Paulus, sein Vorbild. Danke, dass du ihn gerufen hast, in den Dienst gestellt hast und dass du ihm gezeigt hast, was es bedeutet, gottesfürchtig zu leben, für dich zu leben. Es ist kein gebücktes Leben irgendwo im Staub, sondern es ist ein Leben in aufrechtem Gang, aber nach deiner Ehre suchend, weg von den Menschen hin zu dir. Und wir danken dir, dass du uns dieses Thema heute Nachmittag wichtig gemacht hast und wir beten darum, dass du uns immer mehr befreist von der Menschenfurcht, dass wir wachsen dürfen in der Gottesfurcht. Bitte tue du das. Wir danken dir, dass wir die Anleitung in deinem Wort finden. Wir beten dich an und wir loben deinen Namen. Amen.